und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben es heute mit Utopien. Nicht mit Visionen, dann wären wir beim Arzt, sondern wir haben es heute mit Utopien. Das haben wir schon mal angekündigt im Sommer, weil uns das begegnet ist oder mir das auch begegnet ist, weil ich das Buch Erzählende Affen gelesen habe von Samira El-Wazil und Friedemann Karich. Und die hinten raus davon sprechen, dass wir mehr Utopien brauchen, um uns auf die Zukunft zu entwickeln und so. Und ich hatte das dann aufgenommen und habe das in diesem Internet verlautbaren lassen. Und es ging, glaube ich, mal wieder um eine menschenfeindliche These des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, nennen wir das doch beim Namen. Und dann habe ich daraufhin geschrieben, dass wir nicht dazu verdammt sind, also wir müssen diese Schlagzeilen nicht ständig reproduzieren, ja, das heißt, wir müssen nicht permanent augenscheinlich menschenfeindlichen Positionen Raum verschaffen und wir sind auch nicht dazu verdammt, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, weil natürlich dann automatisch vor allen Dingen auf die NS-Zeit zurückgegriffen wird. Man könnte auch vor allen Dingen gerade jetzt auf die 90er zurückgreifen, also man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit gucken, auch wenn das eine mit dem anderen wieder zu tun hat. Und ich habe dann drei Fragen gestellt, nämlich, was ist eure Utopie von einer lebenswerten Zukunft? Was tut ihr, damit diese Utopie zur Realität wird? Und was können wir gemeinsam tun, um mal aus diesem Negativmodus rauszukommen? Das ist ein bisschen zynisch, weil man sich gerade die Welt anguckt. Wir können, glaube ich, ohne Hoffnung nicht leben. Das hatten wir auch schon in der Folge zur Hoffnung. Und dann hatte ich das so dahingeschrieben. Und dann gab es darunter eine Diskussion mit dem geschätzten Herrn Martinsen, der dann sagte, er würde Utopien lieber mit dem Wort Ideen für die Zukunft ersetzen und dann würde er das unterschreiben. Und er macht so einen Unterschied, weil zum Beispiel so Bürgerrechtsbewegungen aufgezeigt wurden, die sich sozusagen mit einer Utopie in die Zukunft entworfen haben, um diese Bewegung ans Laufen zu kriegen, um sozusagen diese Spannkraft zu entwickeln, damit sich Veränderung überhaupt etablieren kann und so. Und er sagt, Bürgerrechtsbewegungen sind keine Utopien, weil ihnen der theoretische Überbau fehlt. Und dann schrieb er halt weiterhin solche Sachen wie, ich bin da, was den Begriff Utopien angeht, einfach auch ein bisschen überempfindlich. Es ist zu viel Camus, Arendt und Co. in mir. Ich übertreibe hier vielleicht auch etwas. Vielleicht arbeite ich mich auch einfach zu sehr an dem Begriff Utopie ab. Aber dann habe ich nur gelesen Camus, Arendt und Co. und dachte, okay, das muss mir die Rita erklären. Weil ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was die dazu gesagt haben. Und so sind wir hier gelandet.
So, na toll. Und jetzt soll ich das mal eben so aus dem
Ärmel schütteln. Ja, referier das doch mal schnell.
Ja, kein Problem.
5 Minuten.
Pass auf, da brauche ich 5 Sekunden für. Die haben sich utopiekritisch geäußert. Im selben Sinne. Weil an der Utopie natürlich eine große Idee hängt. Ich würde gar nicht so sehr mitgehen und sagen, es braucht eine Theorie, aber es braucht die Reflexion vieler Lebensbereiche in einem großen Gesamtbild, um als Utopie im engeren Sinne gelten zu können. Und natürlich kann man sich auch an dem U in Utopie aufhängen und sagen, das ist ein Nicht-Ort, etwas nicht zu Verwirklichendes. Man kann das in die Nähe rücken von so Vorstellungen von Schlaraffenland und Paradies. Ich würde das unterscheiden, aber man kann das tun. Und dann ist es natürlich politisch zumindest nicht direkt wirksam und nicht sehr nah an Bürgerrechtsbewegungen, an Gleichheitsbemühungen und so weiter. Und dahin geht auch die Kritik.
Aber
vor dem Aber kommt in diesem Fall nicht die Lüge, das stimmt alles. Vielleicht sage ich lieber und. Die sehr viel differenzierteren Einlassungen von Arendt, Camus und weiteren reflektieren natürlich genau das. Und fordern ein politisches Element im utopischen Denken, was ja völlig richtig so ist, aber auch nicht ungewöhnlich, weil die großen, zumindest europäischen Utopien, die wir so kennen, jeweils politisch sind. Also die kümmern sich um so Fragen wie, wer soll wann wie viel arbeiten, wie soll Herrschaft organisiert sein, wie soll Familien und Gemeinwesen organisiert sein. Und das sind ja politische Fragen, zumal in den antiken Utopien, Platons Staat ist so eine klassische, die Figur des Politikers, in dem Fall natürlich Mann und ausgrenzend und so weiter, das hat dann Popper reflektiert, keineswegs der Berufspolitiker ist, den wir vor Augen haben, sondern jemand, der sich in der Politik, in der Wissenschaft der Politik auskennt und sein Wissen teilt. Also nicht so sehr, der die Dinge regelt und da einen Job hat, sondern jemand, der das reflektiert. Und insofern ist sowohl das politische Element bei Utopie mitzudenken, dass, wenn man das nicht tut, bleibt es halt so ein Bild. Mhm. Das gibt es auch, diese großen Bilder und Entwürfe und Träume. Und auch ihre Kritik ist schon mitgedacht, wenn sie denn zur Verwirklichung drängen soll. Aber es ist tatsächlich so, dass man das differenzieren muss, glaube ich, wovon man da genau spricht. Also ob man von Zukunftsträumen spricht, die vielleicht eher so per se nicht zu verwirklichen sind, ist ja auch gerechtfertigt. Mhm. Oder ob man sagt, das ist ein Ideal als Signal zum Aufbruch, da wollen wir hin. Oder ob man das auch defensiv entwirft und sagt, im Moment ist alles so scheiße, lass mal was anderes denken. Mhm. Und es gibt ja all diese Versionen. Und daneben gibt es noch die Dystopien, das ist dann so sehr defensiv. Wo läuft das alles hin, wenn wir uns nicht drum kümmern?
Insofern, vielleicht sind wir da auch schon.
Ja, entweder so oder wir sind in einer ganz komischen gelebten Utopie für wenige. Mhm. Weil natürlich diese großen Hoffnungen der Aufklärung sich zum Teil für einige verwirklicht haben und es sich auch, das ist, glaube ich, eine ganz spannende These, die wir diskutieren können, so anfühlen kann, als sei der Kapitalismus so, wie wir ihn erleben, gelebte Utopie. Ich sag mal, warum? Dann klingt das nicht mehr so unsympathisch.
Ich bin tatsächlich total aufmerksam, weil ich denke, also es klingeln gerade so viele Glocken an so vielen Stellen. Deswegen sprich bitte weiter.
Ich habe da auch länger drüber nachgedacht und mit anderen Menschen gesprochen. Das hat geholfen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Kapitalismus, so wie wir ihn jetzt leben, also wir hier, ne, die wir NutznießerInnen dessen sind, vieles von dem umsetzt, was in klassischen Zukunftsentwürfen, wenn wir es neutral formulieren wollen, vorgesehen ist, nämlich dass Arbeit flexibilisiert wird, dass es unterschiedliche Herrschaftsformen gibt, dass das Gemeinwesen demokratisch organisiert wird. All diese Dinge kommen ja hin und wieder vor. Das finde ich gar nicht so spannend, aber im Zuge der No Planet B-Überlegungen und so weiter ist mir klar geworden, wie unglaublich spirituell aufgeladen Kapitalismus ist, ohne das zu wollen. Mhm. Weil der ja radikal von materiellen Umständen absieht. Mhm. Wir wissen, dass die Ressourcen nicht unendlich da sind. Davon sieht man aber einfach ab und tut so, als sei ewiger Wachstum völlig normal und zu verwirklichen. Das ist nicht der Fall. Insofern ist das religiöser als jeder religiöse Entwurf, so zu tun, als könne man aus dem Vollen schöpfen, da wo gar nichts mehr ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der das so spannend macht für viele, dass es einerseits so diesseitig ist, hier das gute Leben, nicht auf den Jenseits gerichtet, sondern hier kann ich das jetzt leben und ich kann so tun, als würden sich damit wirklich alle meine Hoffnungen erfüllen. Und wenn sich das dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen redundant und leer anfühlt, dann ist man halt sehr hilflos.
Frustriert auch. Also ich glaube, dass das ein großer Quell von Frust auch ist.
Absolut.
Und hatte gerade irgendwie so den Gedanken, dass Geld ja auch durch den Glauben an Geld den Wert hat, den es hat, weil es gibt ja diesen konkreten Gegenwert nicht. Also es gibt nicht ja Wertzuschreibungen, oder?
Schönes Beispiel ist der Kunstmarkt.
Oh ja.
Diese Zuschreibung von, das ist jetzt so und so viel wert, das ist ein hochkomplex, ganz schwer zu binden an real nachvollziehbare Faktoren. Auch das hat ja sowas Religiöses, Spirituelles, dass man sagt, da ist so und so viel Idee reingeflossen oder so und so viel Arbeit oder so und so viel Kunsthandwerk. Das sind ja alles nicht die Faktoren, die bemessen, warum etwas viel wert ist. Das liegt einfach an Zuschreibungen, an gemeinsamen Verabredungen. Das ist arbiträr, wie Sprache auch, und ändert sich eben auch sehr schnell. Und das finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass uns auffallen könnte, dass es nicht materiell ist, was wir an Wertzuschreibungen machen.
Da gibt es einen ganz tollen Podcast zu. Ich musste das parallel gerade googeln. Das mache ich ganz selten, wenn du was sagst. Aber ich habe den gehört, auch wenn das überhaupt nicht so die Art von Podcast ist, die ich total gerne höre. Aber es gibt diesen Podcast Billion Dollar Apes von Deutschlandfunk Kultur und ZDF. Und da geht es um Kunst, Gier und NFTs. Und es ist eigentlich auch in der Art, wie es erzählt wird, ist es genau das, was du gerade erzählt hast. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es nicht so richtig greifen, was Rita gerade erzählt, dann hört diesen Podcast an Weil der macht es greifbar und fühlbar und außerdem ist er noch so mega, so Stereo, keine Ahnung was. Also, ja.
Es ist Kunst in itself.
Es ist Kunst in itself, genau. Und genau, das finde ich aber, also ich fand diesen Podcast total erhellend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das für mich so, dass ich denke, das ist eine Welt, auf die habe ich einfach überhaupt gar keinen Zugriff. Und bei allem, was du gerade erzählt hast, finde ich so spannend, dass wir anscheinend den Begriff Utopie dann sehr häufig unpräzise benutzen. Ja. Ich möchte nicht falsch sagen, sondern aber unpräzise benutzen und ich ihn auch unpräzise benutzt habe, als ich dazu aufgefordert habe, eine Utopie zu entwerfen.
Das ist ja auch ganz normal, dass wir unsere Begriffe nicht immer trennscharf darlegen oder im Alltagsgeschäft sagen, was genau wir damit meinen. Wir benutzen ihn sogar häufig pejorativ, wenn wir sagen, das ist ja utopisch.
Ach so, ja.
Also so abwertend. Also du bist ein Spinner oder ein Träumer oder irgendwas, wenn du Utopist bist. Ich habe gestern so flapsig gesagt, das Gegenteil des Bekenntnisses. Du kannst sagen, ich bin Utopistin, dann sagen alle, Träumer, dann sagst du, ich bin Feministin, dann sagen alle,
und ist
Kämpferin im Mann, ist ja ekelhaft.
Aber es ist dasselbe.
Aber die Zuschreibungen.
Ja.
Also ja, wir benutzen das nicht trennscharf. Es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Formen. Mindestens drei haben wir jetzt schon aufgedröselt, nämlich den eher positiven Entwurf. Nee, vier. Den positiven Entwurf, der gar nicht dringend auf Verwirklichung drängt. Das ist der in deinem Chat da disqualifiziert wurde, glaube ich. Dann den Positiventwurf, der auf Verwirklichung drängt. Den Negativentwurf, der uns zeigt, wo unsere Leerstellen sind. Und der Negativentwurf, der schon total resigniert ist. Also mindestens diese Bandbreite hat es ja nun. Ich glaube, es lohnt sich vor allen Dingen über die Positiventwürfe zu sprechen, die so on the edge, wie heißt es, am Rande der Verwirklichung, am Rande der Verzweiflung und am Rande der Verwirklichung.
Das ist meistens sehr nah beieinander.
Sind die Utopien interessant, weil sie da politisch werden und weil sich dann auch die politische Philosophie und die Literatur und so weiter drum kümmert, dann hat man sozusagen Quelle und Material, über das man sprechen kann.
Ich finde auch spannend zu sagen, dass Utopien vielleicht ein relativer Begriff ist, nämlich zu dem, wo wir gerade stehen. Das war mir so aufgegangen, als du gesagt hast, wir leben hier in eine europäische Utopie und zwar für wenige oder für einige, die das verwirklicht sehen und für viele andere ist es eben gar nicht verwirklicht. Also diese unterschiedlichen Lebensrealitäten, die Utopien ja irgendwie mit einhegen sollen, ne, die sind ja an sich schon so, dass man sagen muss, naja, relativ zu was, also für wen ist diese Utopie oder war das mal eine Utopie, für wen ist es verwirklicht, für wen ist es Utopie und für wen wird es vielleicht sogar auch Utopie bleiben? Und dann auch daran die Frage zu stellen, ist es überhaupt sinnvoll für alle diesen Zukunftsentwurf, diese Utopie realisieren zu wollen? Also kann sie überhaupt das leisten, was wir von ihr verlangen, nämlich irgendwie, keine Ahnung, Wohlstand für alle, da kommen wir dann wieder dahin, dass wir definieren müssen, was ist denn dann Wohlstand? Da kommen wir auch hin, wieder zu fragen, bringt uns das Materielle an der Stelle den Wohlstand, den wir brauchen? Also klar, wenn wir das hier sehen, also es gibt ja sehr viele Menschen, die auch gerne an diesem Wohlstand hier teilhaben wollen, was man sehr gut verstehen kann, wenn man weiß, wie er entstanden ist.
Ja.
Aber das ist, ich finde das total spannend. Also im Prinzip ist das so ein Hin- und Her-geworfen sein. Also ich versuche das gerade irgendwie zu fassen und denke so, ja, einerseits, aber andererseits.
Es ist ein Parabelflug, wenn du mich fragst. Es ist eine Zeit lang ganz, ganz schwer und du wirst auf den Boden gedrückt. Dann wird es eine Zeit lang ganz leicht und die Ideen flottieren so herum. Und dann wird es sehr schnell wieder sehr schwer. Und zwischendurch müssen die mitmachen, kotzen, wenn sie nicht dran gewöhnt sind. Ist schon so. Also, und man kann natürlich sagen, ja, History repeating, das kommt alles wieder und brauchen wir, das dachte ich eingangs, als du vorgelesen hast, brauchen wir überhaupt neue Utopien, reichen die alten nicht oder was? Da ist ja schon auch vieles drin, was noch zu verwirklichen wäre. Was du jetzt ansprichst, ist, glaube ich, ein ganz neuralgischer Punkt, nämlich das Verhältnis der Menschen untereinander im Sinne von wenige und Masse. Also die Frage, hast du eine Sonderrolle innerhalb des Entwurfs? Gibt es da überhaupt Sonderrollen? Können alle gleich sein? Bedeutet Ungleichheit abzuschaffen, dass alle dasselbe machen? Nee, logischerweise nicht.
Weil haben wir auch schon ausprobiert, funktioniert nicht.
Nein, Gleichmacherei ist auch nicht dasselbe wie Gleichheit. Das heißt, wir müssen uns irgendwie drum kümmern, dass Individuen vorkommen mit ihrer jeweiligen Charakterlage, ihren Vorzügen, dem, was sie gut können und so weiter. Und da sind möglicherweise viele dabei, die gar keinen Bock haben, große Entwürfe am Reißbrett zu machen oder sich um Umsetzung zu kümmern oder so, sondern die gerne einfach auch mitmachen. Und das ist völlig okay, wenn sie reflektiert mitmachen. Und wir müssen gleichzeitig, den Anspruch finde ich so hoch ambivalent, eigentlich dieses wenige versus viele ideell überwinden. Mhm. Also wenn wir das ernst nehmen, dass eine Utopie ein Entwurf sein soll, an dem dann alle teilnehmen, ein Gesellschaftsentwurf, dann darf es natürlich nicht darum gehen, von vornherein zu differenzieren, was machen die wenigen Philosophen, Herrscher bei Platon zum Beispiel oder so, oder Sonnenkönige oder was weiß ich wer, und was machen die vielen, sondern dann muss es darum gehen, dass zumindest potenziell jede und jeder jeden Platz besetzen kann. Mhm. Und dass sich das auch ändern kann. Und erst dann ist ja auch eine Form von Freiheit realisiert, die mit zum Entwurf gehört. Und das macht es so schwierig, dass wir einerseits um die realen Bedingungen wissen und dass Menschen sehr unterschiedlich sind und gleichzeitig postulieren müssen, sie seien es nicht.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass das geht. Also ich habe einen sehr klugen Gedanken gefunden von Erich Mühsam. Das ist auch passend, ne? Den habe ich schon in der Schule
gelesen.
Ja, das ist jetzt so. Ja, keine Witze über Namen, aber es ist ein toller Denker. Das kurze Stück heißt »Bei sich selber beginnen«. Mhm. Wer der Freiheit ergeben ist und den Gedanken rückhaltlos in sich aufgenommen hat, dass der Mensch frei sein wird, wenn es die Gesellschaft ist, die Gesellschaft der Freiheit aber nur von innerlich freien Menschen geschaffen werden kann, der wird bei sich selber und in seinem nächsten Umkreis mit dem Befreiungswerk beginnen. Er wird niemandes Knecht sein und wissen, dass nur der kein Knecht ist, der auch niemandes Herr sein will. Der Mensch ist frei, der allen anderen Menschen die Freiheit lässt, und die Gesellschaft wird frei sein, die kameradschaftlich Gleiche in Freiheit verbindet. Mhm. So, das heißt, wir müssen uns irgendwie schaffen, auf Herrschaftsansprüche zu verzichten, aber zu wissen, dass wir gleichzeitig den Themenbereich Herrschaft und Politik irgendwie erledigen müssen, in jedem utopischen Entwurf. Und das macht das schwierig. Aber ich glaube, man kann das auf Zeit gestellt nochmal neu reflektieren, so wie wir es mit Eva von Redeker ja auch gemacht haben, ja, mit der Bleibefreiheit, dass man sich fragt, muss das, ist jetzt eine Momentaufnahme, aber muss das so bleiben. Mhm. Ich glaube auch, dass Utopie und Uchronie ganz eng verwandt sind. Also das ist ja nicht nur ein Nicht-Ort, es ist halt auch eine Nicht-Zeit. Mhm. Ich habe auch die These gelesen, dass diese großen Bilder, die wir vor Augen haben, erstmal zu Worten gerinnen, dann zu Theoremen und dann letztlich sowas werden wie ein Umsetzungsentwurf. Mhm. Das heißt, wir müssen da auch Zeit drauf verwenden, bis das was wird. Und wir müssen einkalkulieren, dass dabei vieles verloren geht.
Das ist nämlich genau das, was ich auch gerade feststelle oder beobachte, wenn wir uns bestimmte Diskussionen angucken. Also wir verhandeln gerade Diskursmacht sehr, sehr doll. Also es gibt ganz heftige Streitigkeiten um Diskursmacht, wenn wir auf den Angriff der Hamas in Israel gucken, aber auch darauf, was eben israelische Truppen dann im Gazastreifen machen, ne? Und dass Menschen, die Palästinenser stämmig sind, die auch Menschen verloren haben. Also, ne, wie gesagt, also das, was die Hamas gemacht hat, Antisemitismus nimmt gerade massiv zu. Es bricht sich Bahn, und zwar weltweit. Ja, und betroffen sind eben Jüdinnen und Juden aufgrund ihrer Religion. Auf der anderen Seite haben wir aber eine große Diaspora eben von palästinensischstämmigen Menschen, die erstmal auch Verluste erleben natürlich, auch seit Jahrzehnten Verluste erleben, die auch einen Schmerz mit sich rumtragen. Und es wird gerade der Raum verhandelt, in welcher Form man beidem Raum geben kann. Ja, also genau. Sowohl sagen kann, wir müssen wirklich ein großes Auge haben auf Antisemitismus, und das sehen wir, haben wir auch schon vorher gesehen an verschiedenen Verschwörungsideologien oder Verschwörungserzählungen, die ja im Kern alle antisemitisch sind, aber alle Verschwörungserzählungen sind im Kern eben auch rassistisch, und wir haben im Prinzip eine deutliche Zunahme auch von antimuslimischem Rassismus aktuell. Und die Frage ist halt, wie können wir das so verhandeln, dass das nicht einander die ganze Zeit hochschaukelt, sondern dass wir diese Räume haben, wo Menschen sich ihren Schmerz äußern können, ohne dabei rassistisch zu sein oder antisemitisch. Also wie können wir das verhandeln? Und alleine, ich finde, so vom jetzigen Stand aus gesehen, ist das gerade eine Form von Utopie, diesen Verhandlungsspielraum, also zu sagen, wir möchten alle in einer Welt leben, in der das möglich ist, ja. Weil das ist aktuell nicht möglich, aber darum wird gerade gerungen und ich glaube, wir können daran sehen, was da verhandelt wird und was es zu verlieren, aber vor allen Dingen auch zu gewinnen gibt am Ende. Ne? Und
ja.
Das finde ich, also ich kann das auch nur sagen als nicht persönlich Betroffene. Ich habe halt Freundinnen und Freunde, mit die jüdisch sind, und ich habe Freundinnen und Freunde mit palästinensischen Wurzeln. Ich kann das, also ich habe nur diese Zerrissenheit in mir, aber ich kann jetzt nur beobachten, was da so entsteht und passiert in diesen verschiedenen Diskursräumen. Und nur deswegen kann ich halt sagen, auch wenn das zynisch klingt, ich finde das spannend, was da gerade verhandelt wird aus einer Metaebene, gleichzeitig wissend, dass da eben unglaublich viel Schmerz und Leid mit verbunden ist und große Traumata dranhängen.
Das muss ja nicht zynisch sein, also sich auch aus dieser Perspektive drum zu kümmern, ist einfach notwendig und Teil von Politik und Reflexion.
Na, ich kann auch nicht so tun, als wäre ich persönlich betroffen, weil
genau.
Ich es eben nicht bin.
Ja, und man darf auch nicht nur über Phänomene sprechen, wenn man persönlich von ihnen betroffen ist, das würde ja viele disqualifizieren. Aber das Stichwort Einräumen ist ja so nah an Utopie, wenn man sagt, das ist der Nicht-Ort. Wir müssen ihn aber trotzdem einräumen.
Das also,
sich Raum geben.
Ja.
Heißt aber auch dem noch nicht Raum geben. Deswegen lese ich das so nah an der Uchronie, an einer Nichtzeit, die noch nicht da ist, der aber Raum gegeben werden kann, um zu kommen. Und das ist eben in den politischen Einräumungen, die wir so haben, wie wir unsere Politik möblieren, das ist nicht unbedingt zuträglich, weil wir es eben notwendigerweise auch bei so vielen Beteiligten sehr reglementiert haben. Die Räume und Zeiten sind völlig klar und die sind meist auch abgeschlossen. Es ist gar nicht so viel im öffentlichen Raum. Viel ist in sogenannten Hinterzimmern oder in geschlossenen Räumen. Dann ist viel die Rede von herrschaftsfreien Räumen. Die halte ich zum Beispiel für
utopisch?
Ja, auch Blödsinn. Also
Blödsinn.
Ja, es fällt mir schwer, das zu sagen. Natürlich wünscht man sich, dass, was ich eben vorgelesen habe, dass Herrschaft und Knechtschaft nicht mehr so ein Riesenthema sind. Aber man verhält sich ja trotzdem dazu.
Nee, ich glaube, wir können gar nicht ohne einander. Das ist
es ist ein Grundphänomen menschlichen Daseins, wenn ich Fink hier mal zitieren darf. So. Aber es ist natürlich auch schwierig, das so zu verregeln. Und was wir gerade erleben und was du dargestellt hast, ist ja, dass die Regeln zumindest nochmal neu thematisiert werden oder auffällt, dass sie nicht hinreichen und wir vielleicht auch aushalten müssen, dass es eine Phase der Regellosigkeit gibt, in der Verletzungen passieren, in der es ganz schwierig wird.
Die unglaublich gefährlich ist, das muss man dazu sagen. Ne? Also,
die auch schwer einzuhegen ist und trotzdem eingehegt werden muss, aber da bricht sich etwas Raum.
Ja.
Und etwas fordert, eingeräumt zu werden, nämlich das Recht zum Beispiel oder auch wirklich tatsächlicher Raum. Ne, sind ja auch Verhandlungen über, wer wo lebt. Wenn unendlich viel Raum auf der Erde wäre, geopolitisch hätten wir ganz andere Problemlagen.
Ja, es geht ja nicht nur darum, um Raum zu leben, sondern um Raum zu haben, zu leben, ohne die ganze Zeit gefährdet zu sein.
Ja, genau, Bleiberecht. Ne? Und dann aber auch diesen Raum zu haben und nicht zu sagen, so, da bitte, da habt ihr ein neues Land, wo Milch und Honig fließen, da geht mal dahin. ja, danke schön, nee, wir sind dann schon eine Weile hier, wir möchten hier bleiben, das ist ja genau der Punkt. Ne?
Ja.
Aber darum muss es bei Utopien dann eben ganz konkret auch gehen, also dem noch nicht Zeit geben und dem nicht hier Raum geben. Und das macht es schwierig, weil, wie gesagt, alles endlich ist. Auch diese Ressourcen sind endlich, unsere Zeit ist endlich, der Raum, den wir verhandeln, ist endlich. Aber es gibt an den Rändern meistens Möglichkeiten, Offenheiten zu formulieren, aufzusuchen, einzuräumen, um die wir uns nicht so sehr kümmern und die uns nicht auffallen, wenn wir nicht erstmal in die Krise geraten.
Ja, ja und nein. Also diese Verhandlungsräume, die waren ja schon immer da. Die wollten ja auch, oder die haben sich ja auch mit Macht geäußert. Aber das Ding ist, dass die natürlich nicht gewünscht sind, weil die Macht ins Wanken bringen. Ne?
Ja, ja.
Also und das ist ja, da muss ich die ganze Zeit dran denken, als du eben vorgelesen hast, dass ich dachte, naja, für viele Menschen ist Macht ein ein dauerhaftes Konstrukt. Also wir reden ja auch immer davon, dass Machtverhältnisse zementiert werden müssen. Und demgegenüber steht aber ja so eine Statusflexibilität. Das Wort habe ich gelernt im Sinne also von Coaching und
das
so.
Soll
also,
dann alles fluide sein und flache Hierarchie und bla, ja, ja.
Ja, aber dass man auch nicht nur wegen bla, sondern dass man auch akzeptiert, also an sich selber, dass man in manchen Situationen in der Position der Mächtigen ist und in anderen Situationen dann aber eben wieder nicht und dass das einfach dazugehört, dass man mal ne, oben aufschwimmt und mal leider dann eben andere oben auf, was heißt leider, es kann ja auch einfach eine gute Führung sein, dann ist es ja vielleicht auch sogar ganz
absolut
gut.
Ne? Also diese Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft ist was, worum
Knechtschaft
wir uns
immer schwierig
kümmern müssen. Ja, das ist
was
ja
ist
Hegel.
Mit Marktschaft?
Sind auch Knechte. Geknechtete. Herrschende und Geknechtete.
Gemarktete.
Das ist ja, daher kommt Mädchen, ne?
Vielleicht heißt es gar nicht Marktwirtschaft, sondern Marktwirtschaft.
Ja,
dann bekommt
das
eine ganz andere Bedeutung.
Ja.
Das wäre unsere Utopie. Nein. So.
Wieder zurück zum Mädchenwirtschaft wegen kleiner Milch, Markt.
Mädchen gibt es ja, Rechnung.
Hatten wir schon.
Ja.
Nee, das kommt von Hegel mit dem Herrschaft und Knechtschaft. Das sind wir jetzt einfach, das sind wir dem schuldig, davon weiter so zu sprechen. Das kann man auch anders machen, aber bei ihm ist es nun mal so. Und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wo, ich bleibe jetzt in dem Vokabular, ne, wo der Herr auch den Knecht braucht. Über wen soll der herrschen, wenn da keiner ist, der sich beherrschen lässt? Ne? Das läuft ja so ins Leere. Das ist sicher was, was wir aus seinen dialektischen Überlegungen gewinnen können und was auch im Hinblick auf politische Verriegelungen und Einräumungen immer Sinn ergibt. Also zu fragen, wer will Macht, warum eigentlich und über wen und was passiert, wenn das mal ins Leere läuft oder sich umdreht. Vor allen Dingen ist es halt nicht rein ideell. Da bin ich Marxistin genug, um auf die materiellen Umstände zu gucken. Wie gesagt, das ist ein Planet, den wir jetzt erstmal besiedeln. Mehr haben wir im Moment nicht zur Verfügung. Wir wissen.
Stand jetzt.
Ja, Stand jetzt ist schwierig. Wir wissen, dass das nicht funktionieren wird. Und wir tun trotzdem weiter so. Das ist ja das reine utopische Leben, was wir hier leben.
Ja, total. Und was ich aber total spannend finde, was mir gerade gekommen ist, ist, dass ja viele Menschen es ablehnen, sich auf eine, wie auch immer, geartete Utopie hin zu entwerfen.
Ja, dabei sind sie
drin. Weil es Veränderung bedeutet, aber zum Mars fliegen wollen, um da zu leben.
Ja,
was
zur
ja wirklich,
Sicherheit.
Genau, was ja wirklich riesige Veränderungen mit sich bringen würde. Plus die Frage, ob das unsere Körper überhaupt so mitmachen. Das ist so eine Utopie, wo alle sagen, ja, nimm mal halt einen anderen Planet. Das ist überhaupt gar kein Problem, wo man so denkt, Moment, aber ich meine, wir haben zum Beispiel, ne, keine Ahnung, in den Niederlanden viele Städte, die es schon geschafft haben, den Fahrradverkehr in Kopenhagen, also in Dänemark. Wir haben viele Städte, die das sozusagen schon längst möglich machen. Ich glaube, es gibt sogar auch in Deutschland schon Städte, die das machen.
Ja.
Aber wenn man sich dann hier Köln anguckt, dann sagen die, so, wir haben jetzt hier mal einen großen roten Strich auf die Venloer Straße gemacht. Viel
das
Spaß.
Das muss genügen. Das
muss jetzt reichen. Da könnt ihr mal 500-600 Meter könnt ihr mal Utopie üben, aber nicht im Rest.
Ja, so. Die Stadt Köln ist sehr bemüht. Die Konzepte sind sehr dick.
Das stimmt. Am Dom ist das Allergeilste. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal diesen Verkehr am Kölner Dom gesehen hat. Die haben jetzt vor dem Dom, wo es wirklich viel Verkehr immer gegeben hat, einfach wild die Ampeln abgebaut und überall Zebrastreifen hingemacht.
Zur Sicherheit.
Zur Sicherheit. So, Autos dürfen da nicht mehr fahren. Es führt aber dazu, weil Fahrradfahrer auch dahin müssen und Fußgänger sozusagen, das ist wie ein Kreisverkehr ohne Kreis an der Stelle, ehrlich gesagt. Und es ist nicht verriegelt. Das heißt, es laufen jetzt alle vogelwild über diese Kreuzung. Und ab und zu verirrt sich nochmal ein Auto da rein, weil sie noch nicht gelernt haben, wie das da funktioniert. Und es ist einfach so, dass man denkt, Leute, das ist hier das reinste Chaos. Dann macht doch bitte einfach einen Kreisverkehr dahin, weil so funktioniert es nicht. Und unten am Rhein ist haben sie eine große Fahrradstraße hingezimmert. Ja, da ist auch überall ein Fahrrad draufgepinselt, aber weil in der Altstadt das schöne Kopfsteinpflaster ist, das für Kinder für Kinderwagen sehr unangenehm ist und für Menschen mit Stilettos und so.
Und Rollatoren.
Rennen jetzt alle wirklich in Viererreihen auf diesem Fahrradweg rum.
Ja,
und es
klar.
ist auch total egal, dass das überall steht und gepinselt ist. Und wenn man dann mit dem Fahrrad durch möchte und man wagt
Entschuldigung, ding, 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 Entschuldigung.
Vergiss es, du wirst angepöbelt.
Ja,
also
weiß.
Lieber nicht, also das ist Es ist utopisch, da klingeln zu wollen.
Aha, utopisch. Utopisches Klingeln auf dem Kölner Fahrrad.
Utopisches Klingeln. Auch eine schöne Folge für den Titelfolge. Ja, aber auf jeden Fall, um das mal so konkret zu machen.
Ne? Das Problem ist, es gibt ja städtebauliche Utopien, die großartig sind. Ich habe vor vielen Jahren an der Hausarbeit dafür mitgearbeitet, war super toll. Das Problem in Köln ist, man kann das machen. Ich habe mal mit einem Stadtplaner auf der Domplatte gestanden und der sagte, das muss alles weg. Ich sag, das Dom, wird schwierig bei der Kathedrale. Da werden sich einige gegen wehren, noch eine Weile lang.
Es hat auch wirklich sehr lange gedauert, das Ding hinzubauen.
Wenn man sich jetzt den Barbarossaplatz zum Beispiel anguckt, kann man auch nur sagen, das muss alles weg.
Das ist eine Dystopie gelebt.
So, Dystopie wäre, jetzt schmeißt man halt mal eine Bombe drauf, wenn keiner da ist. Wenn keiner da ist.
Ja.
Und dann hat man aber auch Gelegenheit, neu zu bauen. Aber das ist ja tatsächlich so, deswegen auch diese Vision von auf dem Mars leben. Wenn die Lücke riesengroß ist, dann sind wir bereit, das als, dann nennen wir es doch Vision, meinetwegen, als großen Entwurf zu akzeptieren, weil das ist ja dann ganz was anderes. Das können wir aufladen mit dem, wie es dann sein soll und wie wir da hinkommen, da können wir dann rumspinnen. Wenn wir aber gefordert sind, jetzt in kleinen Veränderungen hier bei sich selber beginnen, mit Erich mühsam anzufangen, dann wird das ja unmittelbar jetzt sofort anstrengend.
Ja, das stimmt, das ist unangenehm.
Das ist kein schönes
Gefühl.
Das
kann man nicht wollen.
Und das ist auch nicht, man fühlt sich so ein bisschen betrogen um die große Idee, wenn man so im Kleinen bei sich selber anfängt.
Ja. Ich möchte im Kleinen da anfangen, dass ich möchte, dass der Barbarossa-Platz einfach in Luft auflöst, ohne dass wir Gewalt anwenden möchten. Und ich möchte eine Lanze brechen für den Dom. Ich habe nämlich neuerlich gelesen, dass die Steine des Doms so viel CO2 in Sauerstoff verwandeln wie ein Wald.
Ja.
Ja, also der Dom ist unsere Sauerstoffquelle.
Weil er so schön porös ist.
Weil er so schön porös ist.
Auch nicht dafür, dass der wegkommt. Ich bin dafür, dass so ein UFO sich nähert, den Barbarossa-Platz hochhebt, um so 35 Meter. Und dann können wir unten bauen und
wie
dann
beim
bleibt
Leben
oben für die sich erinnern wollen.
Siehst du?
Ja, so.
Wie beim
zum
Leben
Beispiel.
Des Brian, dann kommen wir doch alle gut da raus.
Ja, Schwerelosigkeit wäre die Lösung für vieles.
Aber gut. Auch für mein Platzproblem hier. Ich kann so schwerelos diese Bücher alle in der Luft schweben lassen, dann bräuchte ich keine Regale anbringen.
Voll praktisch eigentlich.
Absolut. So.
Ja, siehst du, wir sind schon mittendrin in utopischen
Es geht Entwürfen. Doch. Ich dachte schon, wir haben hier so eine hart bodenständige Diskussion, aber es geht. Wir können uns auch
Gravity is
elevieren.
Just a habit.
Oder wie heißt das dann auf Deutsch?
Ja.
In die Lüfte erheben, gedanklich. Nein, aber ich finde das gerade, es ist wirklich so, dass ich dachte, okay, wir haben jetzt wirklich viele harte Themen hier, die wir auch natürlich ernsthaft besprechen müssen. Aber ich habe selber das Gefühl, dass niemandem damit geholfen ist, jetzt mal ausgenommen persönlich Betroffene. Da kann man jetzt irgendwie nicht sagen, so jetzt jetzt ist aber auch mal gut, ne? Also wer persönlich betroffen ist, möge sich da bitte ausnehmen. Aber ich glaube, dass wenn alle anderen in diesem Betroffenheitsmodus bleiben und die Herzen an den Boden nageln und wir uns nur noch so durch den Tag schleppen, dass wir so nicht weiterkommen. Das heißt, wir müssen im Prinzip Räume schaffen. Es müssen Menschen da sein, die zum Beispiel in der Lage sind zu unterstützen, die in der Lage sind, Räume zu eröffnen, zu ermöglichen, zuzuhören, zu trösten. Und das kann ich nur, wenn ich selber in der Lage bin, Hoffnung zu schöpfen. So.
Ja.
Und Hoffnung, also ich persönlich kann nur Hoffnung schöpfen, wenn ich das Gefühl habe, dass es auf Dauer nicht morgen und nicht übermorgen, aber dass es auf Dauer eine Chance gibt, dass die Dinge sich zum Besseren wenden. Sonst kann ich nicht weitermachen.
Ja, das ist ja letztlich dann eine Resilienzfrage, ne? Dieses Bounce back und kommt man wieder da an, dass man Hoffnung schöpfen kann, auch wenn sich alles gerade anfühlt wie Beton an den
Füßen.
Es ist
extrem schwierig.
Und in der Philosophie hat sich das auch lange abgebildet. Also insbesondere in den 80er Jahren, als dann so die großen Entwürfe irgendwie zum Erlahmen gekommen waren, da wurde davon gesprochen, dass die utopische Energie erschöpft sei. Das hat Habermas 1985, glaube ich, schon gesagt. Und Fukuyama in Japan hieß es dann das Ende der Geschichte, die großen Erzählungen sind vorbei. Mhm. Also es gab schon so Bewegungen, in denen man das Gefühl hatte, jetzt ist das mit den Großentwürfen einfach irgendwie nicht mehr so da. Jetzt, was macht man mit der Situation? Mhm. Also zum einen kann man natürlich auf das Zirkuläre hoffen und sagen, das kommt schon wieder. in positiver Form History Repeating. Oder man gewinnt daraus neue Energie, dass man sagt, okay, was wäre, wenn das stimmte? Dann sind die großen Erzählungen vorbei. Vielleicht gibt es kleine Erzählungen, die auch funktionieren. Oder es sind keine Erzählungen, sondern Songs oder was. Ne? Also ich spreche jetzt in Analogien. Und was mir immer hilft, ist auch auf die Gegenseite zu gucken, also an die Ränder zu gucken, dieser großen Begriffe. Haben wir ja auch schon mit dem Narrativ gemacht und gefragt, wo ist das begrifflich begrenzt und wo gibt es vielleicht auch Gegenbegriffe, wenn wir nicht mehr in dieser Art Utopie denken oder entwerfen können. Was können wir denn dann? Wo wäre so ein Gegenstand, an dem wir uns festhalten können? Und ich glaube, wir haben dann mit der Bleibefreiheit schon angefangen, nämlich die Frage, was ist das Gegenteil von frei flottierender Utopie? Ja, sowas wie, das ist jetzt ein Begriff, der auch hoch aufgeladen ist, aber wir können ihn ja besprechen. Sowas wie Heimat und Dasein an einem Ort sein. Sich beheimaten statt sich hin entwerfen oder beides gleichzeitig tun. Und das heißt, sich auch der Umstände bewusst werden, die mich binden, mir der Menschen bewusst werden, aus denen ich positive Energie schöpfe, aus dem Beieinander mit denen. Das ist ja
ich dachte nach Beikon Bayern und dann dachte ich so, das ist aber wirklich schwierig gerade.
Ja, so Fragen, wo unsere Zugehörigkeiten und unsere Zuneigungen und so sind und was wir aus denen machen, hilft ja auch. Das, was du eben gesagt hast, also sich trösten, beieinander sein und so. Und bei sich selber beginnen heißt ja nicht bei sich enden. Man kann ja klein-klein mit den anderen weitergehen, weil dieser große, dieser Hiatus, dieser Spalt zwischen jetzt ist vielleicht nicht so gut, oh Gott, jetzt muss ich ganz was Neues denken, den schaffen auch viele nicht. Das ist so energetisch auch anspruchsvoll.
Es ist total anspruchsvoll. Was ich mir halt wünschen würde, ist eine Kommunikation, die konstruktiver ist als das, was wir gerade erleben. Also das Ding ist halt, dass Menschen, die Verantwortung und auch Macht haben, gerade sozusagen, die laufen auch mit Betonfüßen durch die Gegend und suchen Menschen, die Schuld haben sozusagen daran. Und das finde ich, das ist zum einen etwas, das mir wirklich Sorgen macht. Also nicht, dass ich da in Dystopie verfallen möchte. Aber ich möchte halt sagen, dass wir die Gegenentwürfe brauchen und auch die Menschen, die laut sagen, sorry, ey, ganz ehrlich, das ist irgendwie nicht die Art und Weise, wie ich gerade über Mitmenschen reden möchte. Und dass man sozusagen auch sagt, wie es gehen kann. Und das passiert aber nicht in gleicher Form. Es passiert nicht in gleichem Maße. Also es wird nicht gesagt, wie es gehen kann, sondern es wird nur gesagt, beziehungsweise die Lösungen, die aufgezeigt werden, sind in der Regel menschenfeindlich auf die eine oder andere Weise, rassistisch. Und das finde ich, das kann ja keine zufriedenstellende Lösung sein. Ne?
Nee, also selber Betonfüße zu haben, darf nicht bedeuten, dass ich den anderen allen auch Betonfüße wünsche. Das
ja, aber
mag eine sehr menschliche Regung sein, denn das Ding ja nicht besser gehen als mir, aber das ist genau falsch rum. Also invers wäre zu sagen, okay, ich bin gerade an den Boden genagelt, für mich ist schwer, umso mehr freue ich mich, wenn Menschen sich erheben, Leichtigkeit erfahren, neue Entwürfe versuchen, die Freiheit haben, was für mich mitzudenken und dann auch die Kraft schöpfen, mir den Beton von den Füßen zu kloppen, weil irgendwer muss das ja machen.
Ja, oder die Räume zu schaffen, eben tatsächlich mehr Beteiligung zu ermöglichen. Ja. Es gibt ja diese Bürgerräte oder Bürgerinnenräte mittlerweile, die für die Bürgerinnen und Bürger, die daran teilnehmen, die ziehen da alle eine Menge draus und das hat man auch schon gesehen, in Irland gab es sowas auch und ich kenne das noch aus dem Podcast 180 Grad von Bastian Dabner, den fand ich zu diesen Bürgerräten in Irland, den fand ich total erhellend, was das angeht. Und im Prinzip wünsche ich mir mehr von dieser Kommunikation, die das große Ganze im Blick hat. Also die Sorgen und Ängste, die ganz sicher da sind, nicht abschlägig behandelt und aber auch nicht irgendwie mit der Machete da durchgeht und sagt, naja, wenn das eure Sorge ist, so zack, dann habt ihr die jetzt nicht mehr, ohne aber wirklich eine Lösung anzubieten, weil das löst das Problem am Ende nicht, das, was gerade angeboten wird. Und ich würde mir wirklich wünschen, wir hätten mehr auch politisch von dieser Kommunikation, die eine gewisse Mitmenschlichkeit schon in den Äußerungen erkennen lässt. Also wirklich dieses Wahrnehmen von Menschsein auf verschiedensten Ebenen. Und irgendwie, also ich verstehe gar nicht, wo das geblieben ist.
Ja, Also zum radikalen Schnitt, der ist bestimmt an vielen Stellen einfach mal nötig. Aber es ist nicht so, dass das die einzige Möglichkeit wäre, was loszuwerden. Menschen sind ja fähig, umzulernen. Wenn eins die Hirnforschung der letzten Jahrzehnte gezeigt hat, dann das, dass das, ne, die Plastizität, dass wir umlernen können, dass das einen riesen Unterschied macht, ob wir zum Beispiel im frühen Kindesalter kapitalistisch für nette, helfende Handlungen belohnt werden. Dann hören wir nämlich auf, nett und helfend zu handeln. Das ist ganz spannend. Kinder machen das ab frühem Alter. Und sobald du anfängst, sie dafür zu belohnen, hören sie damit auf, weil sie es nur noch für die Belohnung machen. Die machen das eigentlich aus einem Impetus raus, der rein menschlich ist. Und wir wissen, dass, da habe ich eine Doku gesehen, dass in sehr gewaltgeprägten Neighborhoods zum Beispiel Leute losgingen und gesagt haben, vor der Schule und nach der Schule machen wir eine Viertelstunde Meditation. Lernen einfach irgendwie mit ihren Aggressionen anders umzugehen. Wir machen mal was Abgefallenes. Und das hilft. Also wir können
Meditation
ja,
im Bundestag.
Ja. Wir, das schon wenige Minuten, eine halbe Stunde am Tag anders zu agieren, als wir das gewohntermaßen machen, hilft schon. Auch Erwachsene lernen noch um und können, wenn sie sich nicht gegenseitig erziehen, da bin ich ja keine Freundin von, dass Erwachsene sich gegenseitig erziehen, aber man kann sich selbst auch erziehen. Man kann sich ja Ziele setzen, wenn es klingt so formal, aber naja, man kann ja jemand anders
sich ja
werden.
Gegenseitig.
Ja, aber man kann das auch dann ins Handeln übersetzen. Ja. Man muss ja nicht nur denken, man kann auch was anderes machen und zumindest in Teilen jemand anders werden und anderen ermöglichen, anders zu werden, ohne das kritisch zu beäugen, sondern erstmal zu lassen, zu gucken, ja, dann entwickle dich mal gucken, was passiert. Und das können alle Menschen. Das heißt, ich muss gar nicht so dystopisch ansetzen, Gott, alles scheiße, so wie der Mensch ist das Menschenwolf. Wobei Wölfe ja auch eigentlich sehr soziale Wesen sind.
Total, absolut auf. Soziale Wesen.
Aber ja, der Mensch ist auf falsche Weise das Menschenwolf. Das muss nicht so sein. Also wir können auch mit relativ geringem Aufwand Einstellungen verändern. Und dann darauf hoffen, dass so ein radikaler Schnitt, von dem du sprichst, gar nicht unbedingt nötig ist an allen Stellen, wo wir ihn vermuten. Es geht möglicherweise auch anders und smooth und kann sein, dass es Menschen eben auch besser liegt, eher langsam umzulernen, als jetzt mit dem Hackebeilchen was abzuschneiden.
Und es passiert ja auch schon, ne? Also mein ja. Lieblingsbeispiel ist ja dieses Hafermilchbeispiel. Das ist ja so. Also natürlich werden Veganerinnen und Veganer oder Vegetarierinnen und Vegetarier die ganze Zeit belächelt. Ja, für das, was sie tun. Und trotzdem sehen wir ja, wie sich zum Beispiel Fleischkonsum reduziert. Also die Leute, die, es gibt eine große Abwehrreaktion, aber es gibt gleichzeitig anscheinend auch eine Idee davon, das vielleicht doch mal ausprobieren zu können.
Heimlicher Verzicht.
Ja, noch nicht mehr Verzicht, aber dann gibt es so Menschen, die sagen, naja, ich habe Kumit in Igu vertragen und jetzt habe ich mal das und das ausprobiert und so. Und auch das, ich meine, gut, das ist eine Folge des Kapitalismus, dass man Produkte herstellt, die sich gut verkaufen und die dann immer teurer werden und so. Aber an der Stelle muss man sagen, also das ist ja etwas, das gerade funktioniert, dass man so merkt, auch unter so einem Gesundheitsaspekt, ne, also da werden bestimmte Schritte eingeleitet, da kümmern sich Menschen, Menschen haben ihre Gesundheit auch stärker im Blick jetzt, also natürlich nie alle, ne, aber viele jetzt nach dieser Pandemie oder dieser Epidemie, wir werden sehen, was jetzt im Winter
auf uns zukommt. Die Pandemie ist
sowieso
noch ein interessanter Punkt. Ich mache mir einen Knoten in die Finger.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, dass diese Veränderung ja trotz allem passiert. Also und ich glaube, darauf kann man ja eigentlich oder daraus kann man eigentlich Hoffnung schöpfen, dass man sagt, der Mensch ist schon auch willens, diesen Weg zu, oder Menschen sind willens, diesen Weg zu gehen. So. Und warum geht man immer mit so einem negativen Menschenbild an die Menschen ran. Das, weißt du, dieses Menschenbild, das wir entfernen. Also ich glaube, man soll nicht so naiv sein zu sagen, der Mensch kann nicht auch schlecht sein, aber dieses Unterstellen des vor allem Schlechten von vornherein und dieses Sanktionieren und so, ne? Wenn es zum Beispiel um Unterstützung geht, wie heißt es, Bürgergeld oder was auch immer. Diese Idee davon, dass alle sich nur das Geld in die Tasche stecken wollen, ohne was zu, das finde ich wirklich schräg.
Das stimmt auch nicht.
Natürlich stimmt das nicht.
Es gab ganz interessante, auch breit gefächerte Experimente, was passiert, wenn man Menschen $20 gibt und ihnen sagt, verwende die mal. und wer auf welche Weise verwendet und wie glücklich wird, wurde dann getestet. Und es gab viele, die haben sich irgendwie ein Goodie, also einen großen Kaffee gekauft, ein Stück Kuchen oder irgendwie damals vielleicht ein Buch oder eine CD, weiß ich nicht. Und die waren am Abend dieses Tages genau wie vorher. Es hatte sich nichts verändert. Und dann gab es so ein paar Kreative, ja, die so eine Idee davon hatten, wie das anders gehen könnte. Die eine Frau fand ich super beeindruckend, die hat lauter Lotterielose gekauft und verschenkt. Und alle haben sich so gefreut. Ich habe $2 gewonnen. Wow. Und haben sich total bedankt. Und die alle hatten ein breites Grinsen im Gesicht. Menschen wollen eigentlich Resonanz von anderen. Die wollen mit anderen leben. Jetzt nicht dauernd. Man kann auch gut mal einsam sein, wenn ich mal von mir berichte. Ja, aber an sich macht das größere Freude, anderen eine Freude zu machen, weil sich das ja genauso fortsetzt und größer wird. Die Tendenz des, ich glaube, des vierten und fünften Menschen, dem Gutes widerfahren ist, noch weiterzumachen, ist so ähnlich wie eine Ansteckungswelle. Mhm. Also wenn einer was Gutes gemacht hat, hat der zweite Bock drauf, der dritte hat noch mehr Bock drauf, der vierte hat noch mehr. Je mehr du davon erlebst, desto mehr hast du da Bock drauf. Ja, genau, da hatten wir es ja auch schon mal, Random Acts of Kindness.
Richtig.
Und es macht einen selber halt glücklich und es ist auch nicht disqualifiziert, nur weil es einen selber glücklich macht. Natürlich kann man sagen, ich sehe erweiterter Egoismus.
Ja.
Ja, und selbst wenn es so wäre, kein Problem.
Ja.
Also ich denke auch, Menschen wollen gar nicht unbedingt Homo economicus sein. Das ist halt die Brille, mit der wir sie jetzt angucken. Aber wir dürfen auch mal anders gucken. Und was du mit der Pandemie meintest, das hat mich an diesen Artikel erinnert. Der ist von Matthias Greffrath, den empfehle ich nachher auch. Der Artikel heißt, die Ideen sind da, doch wir noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit. Und das ist zur Corona-Zeit geschrieben, als es gerade ganz akut war.
Mhm.
Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass es da ja relativ schnell ging, dass man auf einmal umdachte, weil es als notwendig erkannt wurde.
Ja.
Genau, also da steht, warte mal, neu ist schließlich, in den einzelnen Ländern machen Bürger die Erfahrung, das ist nicht gegendert, dass verschärfte Randbedingungen radikale und massenhafte Verhaltensänderungen bewirken. Dass Regierungen in überraschender Geschwindigkeit zum rabiaten Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft finden können, dass individualisierte Konsumbürger zu solidarischem Verhalten und zu radikalen Verzichtsleistungen fähig sind. Und es stimmt, wenn man
und
sich…
Und zu radikalen Widerständen dann aber auch.
Ja, na klar. Also das war noch so mittendrin und das ist auch ganz spannend, Texte aus der Zeit zu lesen, wie das so wahrgenommen wurde, was dann danach noch so alles kam und so. Und jetzt müssen wir es sowieso wissenschaftlich einholen. Aber der Punkt stimmt ja. Also dass auf einmal Politik das Primat hatte und man deutlich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung. Also auch natürlich, Wirtschaft am Laufen halten. So, das war jetzt nicht so, dass davon abgesehen wurde.
Ich erinnere da gerne an die diverse Maskendeals.
Ja, richtig, genau. Daher mein Räuspern.
Mhm.
Also das spielte nicht keine Rolle, im Gegenteil.
Mhm.
Aber als Bürgerinnen und Bürger hat man das so erlebt, dass jetzt politisch was entschieden wird, wo vorher immer so, die machen ja gar nicht, keine Ahnung, so, das macht sowieso keinen Unterschied, wo ich mein Kreuzchen mache. Und auf einmal gewann das wieder so auch an manchmal perversem Ansehen, dass Menschen sagen, huch, auf einmal wird da was geregelt und so. Also es war schon eine spannende Zeit, die zumindest gezeigt hat, dass relativ schnell Veränderungen möglich sind, gesellschaftliche Veränderungen, jetzt ob utopisch, dystopisch oder einfach real bedingt. Aber es ist nicht so, dass wir so wahnsinnig träge wären.
Nee, ich habe gerade so einen Gedanken davon, ob wir falsch umgegangen sind, zum Beispiel damit, wenn Menschen Maske nicht getragen haben. Also, dass wir sehr häufig zum Beispiel die outgecallt haben, die keine Maske getragen haben, statt uns über die zu freuen, die eine getragen haben. Es waren ja sehr lange sehr viele Menschen, die das gemacht haben.
Und alle hatten Gründe für alles.
Ja, ja, ich wie gesagt, es ist auch gar nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass man Gründe hat. Die Frage ist halt nur, wofür entscheidet man sich letztendlich? Also ich kann mich ja aus verschiedensten Gründen und auch mit sehr widersprüchlichen Gefühlen trotz allem für etwas entscheiden, auch wenn ich nicht 100% dahinter stehe, aber weil ich in diesem einen Argument dann doch mehr Sinn sehe als in dem anderen. So, das ist ja eine Frage der Gewichtung am Ende.
Ja, klar.
Genau, und das finde ich halt ganz spannend, sich zu fragen, okay, wie haben wir die Menschen angeguckt, haben wir das richtig angeguckt? Das fällt mir jetzt auch tatsächlich mit diesem Abstand deutlich leichter, auch wenn ich zum Beispiel zu den wenigen gehöre, die immer noch eine Maske tragen im öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich finde, also ich, und ich gehe nicht durch die Gegend und denke die ganze Zeit, ihr seid alle doof, so, sondern ich denke dann die ganze Zeit, okay, es ist zum einen hoffentlich Selbstschutz, auch wenn das wirklich nur noch in einem geringen Maße gilt, wenn sonst keiner Maske trägt, das ist schwierig. Mhm. Und wenn ich dann selber erkältet bin, glaube ich immer noch, dass es eine gewisse Form auch von Fremdschutz sein kann.
Ja, ich hatte das, als ich zur Krankschreibung schreiten musste, kürzlich in die ärztliche Praxis, dann habe ich FFP2 getragen, weil ich offensichtlich einen Infekt hatte und wurde vom Arzt aber aufgefordert, die abzusetzen. Da habe ich auch gedacht, okay, also es sind einfach Momente, in denen man nochmal neu ins Nachdenken kommt und es ist ein großes Privileg, die Zeit zu haben und den Abstand und darüber nochmal nachzudenken.
Ja, aber auch die Ressourcen, sich überhaupt diese Masken die ganze Zeit
und
leisten
das,
zu können oder Tests
und
oder
Tests,
so, ne?
Genau, wobei
auch wenn es günstiger geworden ist.
Kartonweise rumliegen zum Teil. Ja, ja, klar. Also diese Krisenzeiten anzugucken, ist sicher spannend im Hinblick auf Utopien. Ich glaube, es ist aber nicht unbedingt notwendig. Man kann sich das auch, also welche Zeit ist auch ohne Krise, ne? Darf man umgekehrt fragen.
Ich hatte das Gefühl, ich habe mal eine sehr leichte Zeit erlebt, in der ich eher so persönliche Krisen hatten und die mich die Krisen der Welt gar nicht so erreicht haben.
Ja, das geht mit der persönlichen
die
Einstellung.
Die wilden
20er. Ich erinnere mich dunkel, eine sehr freie Frau. Ich mache das jetzt so momenteweise. Da bin ich auf einmal wieder 20.
Ja.
Aber ja, das Theorem ist, dass Krisen die soziale Fantasie lockern. Mhm. Also, dass wir dann auf einmal. Aber ich behaupte halt, wir müssen soziale Fantasie schon eingeübt haben. Auch das ist was wie Kreativität oder sowas. Das kommt nicht überein. Also, sicher sind manche Menschen von sich her tendenziell kreativer als andere oder haben eine größere soziale Fantasie als andere. Aber auch das ist etwas, was man pflegen und üben und kultivieren muss. Sicher nicht jedes Mitglied einer Gesellschaft, aber signifikant viele. Es wäre schon schön, wenn dem auch Raum gegeben wäre. Und dann ist die Krise vielleicht eine besondere Zeit des Nachdenkens und des Entwickelns, aber sie ist eigentlich nicht notwendig. Wäre natürlich schön, auch in eher krisenfreien Zeiten soziale Fantasie einzuüben und nicht unter Druck. Vielleicht ist sie dann sogar noch freier, denn ich habe das Gefühl, unter Krisenbedingungen fallen viele auch in Muster, die eben bekannt sind und haben dann eher das Gefühl, sich zu beruhigen, sich beruhigen zu wollen, als jetzt auch noch was Neues zu denken, wo man eh schon so bedroht ist.
Das ist ganz spannend. Ich habe das letztens noch einer Freundin gesagt, dass ich gesagt habe, na, ich würde mir wünschen, wir bräuchten nicht Krisen, um zu wachsen, weil ich glaube, dass wir auch ohne Krisen wachsen können mit der entsprechenden Umgebung. Letzten Endes ist, glaube ich, dieser Gedanke, naja, dann kann ich wenigstens dran wachsen. Ja, ja, es ist aber genau das.
Ja, klar.
So, dass du, weil ich meine, das ist ja wirklich was, also das habe ich zumindest in meinem Leben gelernt, zum Glück, dass Krisen zwar richtig, richtig doof sind und ich vermeide auch wirklich, wo ich kann, in eine Krise zu geraten, mental, ja. Die Welt tut aber alles daran, dass ich dieses Ziel nicht erreiche.
Ja? Nimm das!
Und noch
hast du jetzt endlich eine Krise?
Genau. So, also ich versuche tatsächlich natürlich diese Krisen zu vermeiden, im Vorfeld und da präventiv tätig zu werden. Das geht aber natürlich nicht immer. Und dann aber, wenn ich in solche Krisensituationen komme, dann ist es auch schlimm. Aber ich habe zumindest, ich weiß auch nicht woher oder warum, also ich gebe oder ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben, dass es besser werden kann. Das ist wirklich, vielleicht ist es Trotz oder vielleicht ist es ein innerer Widerstand, der irgendwie eine Energie am Laufen hält, die ich brauche, um das zu bewältigen. Und ich kann auch wirklich nur von mir sprechen und ich kann auch nur so drüber sprechen für eine Person, die psychisch stabil ist, also die keine psychischen Erkrankungen hat oder so, ne? Also wenn du depressiv bist, dann kannst du nicht mit Hoffnung um die Ecke kommen oder so. Das ist totaler Schwachsinn und dann darf man das auch von sich weisen. Da funktioniert das nicht so. Aber wenn es jetzt auf jemanden trifft, der in der Regel relativ mental stabil ist und das Glück hat, da auf eine gute Gesundheit zurückgreifen zu können oder auf genügend Ressourcen, dann ist es, finde ich, die einzige Möglichkeit, um nicht in diesen Abgrund zu stürzen, den wir immer wieder sehen.
ja, persönlich als Individuum kann man das erleben, ne? Die persönliche Krise. Krise ist ja auch eigentlich nur vom Kriterien eine Zeit der Entscheidung, also wo etwas zur Entscheidung kommt. Das
ja.
ist ganz oft so, je nachdem, wie tief die ist, empfindet man das schlimmer oder nicht so schlimm. Was du beschreibst, ist ja das, was wir unter dem Stichwort Resilienz auch schon besprochen haben. Und da finde ich, da hat Wissenschaft wirklich mal einen Beitrag geleistet, den ich hochrespektabel und richtig finde, folgerichtig, nämlich den Blick auf Community Resilience verstärkt zu lenken und nicht mehr zu fragen, wo sind die Faktoren am einzelnen Individuum, dass es dann irgendwie schafft, Krise zu bewältigen oder wieder in einen Zustand zu kommen, der energiereich ist oder so, sondern wo sind die Gemeinschaftsanteile an dem Ganzen? Und das ist dann wieder die Nähe zur Utopie, glaube ich, dass wir uns das fragen dürfen, welche Rolle wollen wir Gemeinschaft zuweisen? Wollen wir wirklich in diesem Menschenbild bleiben, dass wir hauptsächlich alle allein sind und die anderen sind scheiße? Oder wollen wir mal versuchen?
Nur ein großer Teil.
Ja, die meisten sind einfach langweilig, aber das ist ja nicht schlimm. Also ich zum Beispiel, sehr langweiliger Mensch. Aber ne, man kann ja zumindest versuchen, mal mit einer anderen Brille auf die Dinge zu gucken und das sozusagen in eine Positivkrise zu stürzen, in eine Zeit der Entscheidung, in der ich versuche, mich auch anders zu entwerfen und meinen Blick auf die anderen anders zu entwerfen.
Ja, also ich versuche das wirklich häufig. Ich scheitere aber genauso. Ich weiß
an
das
der
auch.
Realität.
An mir selber, ja. Nee, ich finde das in der Theorie, also in der Theorie finde ich es wirklich immer relativ leicht zu verhandeln, aber wenn du dann mit der konkreten Person konfrontiert wirst, ist das halt echt nochmal eine andere Nummer, weil die muss halt auch mitmachen.
Ja, naja.
Und dann denkst du dir so, komm mal ein bisschen hier in die Richtung, so, komm.
Nicht ins Profil drehen, so bist du noch Projektionsfläche genug. Frontal, du musst ja einfach nur frontal als Projektionsfläche mitmachen.
Aber es ist wirklich, ich will auch nicht andere Menschen die ganze Zeit so als Übungsfeld sehen, aber ich merke wirklich, wie ich manchmal mit so ganz hehren Gedanken, mit sehr hehren Gedanken und Zielen aus dem Haus trete und völlig ernüchtert nach Hause komme, weil ich massiv gescheitert bin an der Umsetzung meiner Menschenfreundlichkeit.
Ich fürchte, dass das anderen mit mir so geht, die versuchen, ihre Freundlichkeit an mir zu testen und dann bin das halt nur ich. Oder dann sagt man mir, ja, ich finde das ein Zugewinn, dass du so nüchtern auf die Dinge guckst. Bäm! Autsch! Danke, vielleicht.
Ja, ja, es ist wirklich ein, es ist ein Balanceakt die ganze Zeit. Aber ich meine am Ende, nur weil ich ja ständig daran scheitere, denke ich auch immer wieder darüber nach.
Ja.
Also, ne, das ist auch wieder
wie schön.
Ein
schön.
Ja.
Ich werde ständiges auf jeden Fall Scheitern als Chance.
Ja, naja, weiß ich, muss mal gucken, was dabei rumkommt, ne? Aber es ist so, man redet dann so schlau daher, aber es ist halt, oder vielleicht auch gar nicht so schlau, man weiß es nicht, aber es ist nicht so, dass deswegen alles gelingender ist oder dass es leichter wird.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Dass es leichter wäre, irgendwie diesen Alltag zu bewältigen. Aber das Reflektieren darüber ist zum einen, also mit dir macht es mir große Freude.
Das geht mir umgekehrt so. Auch so. Und andere mit dabei zu haben.
Genau, und andere mit dabei zu haben, finde ich nämlich auch toll. Und es scheint ja vielen so zu gehen. Und ich glaube, auch das ist ja eine Form von Community und Gemeinschaft.
Absolut.
Dass man sagt, hey, ist vielleicht nicht alles ganz toll, aber lass doch mal drüber reden und gucken, finden wir einen Umgang damit, ja?
Und wie kommen wir von da auch ins Handeln? Also was
richtig.
Davon setzen wir im Alltag um? Und wenn es nur klein ist, aber es macht einen Unterschied. Und wenn es nur bei mir selber beginnt, es macht schon einen Unterschied.
Ja.
Und vielleicht muss man so bescheiden gar nicht bleiben. Ich finde, also ich bin ja eher so ein sehr unbescheidener Mensch, was das angeht. Ich verlange viel von meinen Mitmenschen, das weiß ich auch.
Ja, aber es fängt ja häufig, mit so Sachen wie Anerkennung an.
Ja, ich kann halt auch sehr unbescheiden gönnen. Also ich kann ganz viel gönnen und man darf auch unbescheiden sein im Denken und mal nicht als Beleidigung nehmen, wenn jemand sagt, das ist aber utopisch.
Mhm.
Ich so, nee, ich bin aber der Realist. Ja. Warte, hab eine halbe Stunde mit mir.
Eine Stunde, was
zieh ich dich auf links.
Ja. Ich grinse gerade ganz doll in mich rein, weil ich den jetzt nicht verwandeln möchte. Aber ihr habt es auch gehört.
Ja. Wie dem auch sei.
Herzliche Einladung an Christian Lindner.
Sich auf links ziehen zu lassen.
Mit Rita. Eine Stunde in einem Raum.
Aber ja, ich schaffen wir schon.
Immer atmen.
Atmen, atmen, atmen. Ja, nee, ich bin da auch unglaublich arrogant. Also ich bin unbescheiden und arrogant. Ich habe hehre Vorstellungen davon, was Menschen so sein könnten, wie die Welt so sein könnte, wie ich selber sein könnte. Das gilt für mich schon auch. Aber es ist nicht nur schlimm, das zu sein. Wenigstens traut man sich dann auch mal einen Entwurf zu denken oder zu versuchen, der vielleicht bescheuert aussieht. Im Alter noch was zu versuchen, was ins Alter nicht mehr passt oder, weiß ich nicht, über den Tellerrand zu gucken oder so.
Es gibt so, tolle Beispiele davon, von Menschen, die sozusagen im Alter noch mal was völlig Neues gestartet haben und damit dann auch total erfolgreich waren plötzlich, weil es irgendwie in ihnen geschlummert hat, obwohl sie es nie ausleben konnten. Das sind immer so die Beispiele, aus denen ich Hoffnung schöpfe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit auf der Erde. Und natürlich wissen wir alle nicht, wie viel Zeit wir haben, aber für den Fall, dass ich es bis dahin schaffe, ist sozusagen immer noch was für mich zu entdecken und zu tun. Das so, und es fällt mir schwer, da Geduld zu üben, aber ich glaube, dass ich da hinkommen kann. Und ich wünsche mir total, dass wir nicht aufgeben, daran zu glauben, dass wir es besser machen können. So, auch wenn das gerade total schwer ist. Und auch es ist nichts, was wir in einem Sprint umsetzen können. Es ist wirklich eine Beständigkeit, die dahinter steckt. Wir sehen Veränderungen, wenn wir hingucken, und wir können diese Veränderung mitnehmen. Und ich glaube, es ist total wichtig, einfach mit einer persönlichen Positionierung, dem persönlichen Handeln einen Unterschied zu machen. Das funktioniert, auch wenn die Verantwortung nicht nur immer im Individuum liegt, sondern auch im großen Ganzen. Aber ich glaube schon auch an die Kraft von Gemeinschaften. Und wir sehen das auch. Ja? Wir sehen, dass es Menschen gibt, die nicht aufgeben, die dabei Fehler machen, eklatante Fehler auch, muss man zugeben. Aber es gibt diese Menschen, die darauf drängen, dass wir etwas verändern und die auch daran glauben, dass wir das können. Mhm. So. Und ich glaube, die muss man einfach, da muss man einfach gucken, dass man, wenn man das möchte, wenn man diese Veränderung möchte, dass man irgendwie versucht, das eben zu unterstützen und zu gucken, wo kommen wir da hin. Aber auch das, was diese Veränderung verhindert, dass man an der Stelle den Mund aufmacht und sagt, sorry, aber das möchte ich nicht, aus den und den Gründen. Mhm. Und dann kann man sich auch gerne wieder zurückziehen, aber zumindest an der Stelle mal sagen, nicht meine Idee von der Zukunft.
Mhm. Ja, Raum geben und dann an manchen Stellen eben doch auch mal radikale Schnitte anbieten.
Beides. Ja, oder auch sich selber mal Raum nehmen und sich zu veröffentlichen und nicht im Privaten zu bleiben. Es ist ja, das kann ja auch im KollegInnenkreis sein oder so. Ne? Es ist gar nicht so einfach, aber dieser Mut, finde ich, wird mitunter auch belohnt.
Amen. Über Religiosität haben wir gar nicht gesprochen. Wir haben ja auch
wir haben über das Geld.
Ein bisschen über Spiritualität.
Ja, Spiritualität. Ja, ist für mich ja dasselbe, ne?
Neue Religion.
Machen wir das beim nächsten Mal. Spiritualität und Religion. Aber hatten wir nicht schon Religiosität?
Ja, der Aaron war halt mal da, ne? Der ist Theologe.
Ja, komm, wir machen das.
Es gibt ja noch mehr Theologinnen auf der Welt.
Wir setzen uns mal hier mit dieser Spiritualität. Vielleicht passt das ja auch ganz gut in diese Weihnachtszeit.
Spiritus Sanctus.
Ja, mit Sekt.
Sprit.
Ja. Alkoholfrei. So. Fazit.
Boah. Alter. Ja, okay. Also Ausgangsthese. Ausgangsthese. Man muss auch hier präzise sprechen, wenn man von Utopie genauer hinreden will. Wir haben uns entschieden, etwas näher in den Blick zu nehmen, die utopischen Entwürfe, die zwar große Bilder sind, aber am Rande der Verwirklichung, damit wir den politischen Impact des Ganzen und auch den philosophischen als Quellenmaterial haben. Dann haben wir wenig in die Geschichte geguckt, da gibt es noch mehr, aber das kann ich ja auch per Literatur empfehlen, was es alles so für große Entwürfe so schon gab, die wir möglicherweise kennen, gerade.
Wir können auch einfach eine zweite Folge hinterher schieben.
Nö, das ist nicht nötig, das können die Menschen selber lesen, das ist schon gut. Und haben uns gefragt, ob wir nicht vielleicht in einer ganz seltsamen Verwirklichungsform von Utopie angekommen sind, die jetzt so leer läuft und die gleichzeitig spirituell ist und total materialistisch.
Ich finde das einen so spannenden Gedanken wirklich. Da kaue ich noch ein bisschen drauf.
Das mache ich auch noch gleich. Und über die Marktgesellschaft natürlich auch. Und dann haben wir, glaube ich, aufgedröselt, was das nicht daran ist, also der Nicht-Ort und die Nicht-Zeit. Heißt das noch nicht oder heißt das ganz woanders? Da ging es dann viel um Einräumen, Raum geben und so weiter und die realen politischen Entwürfe. Und wir haben nach einem Gegenentwurf gefragt, nämlich der Zugehörigkeit, der Beheimatung, also das glatt zu ziehen im Sinn von, okay, da ist was noch nicht, aber ich habe ja ganz viel, das schon ist. Und woraus gewinne ich dann Kraft? Das war der nächste Punkt, Kraft und Energie zur Veränderung. Beginnt die im Kleinen oder im Großen oder beides? Da waren wir, glaube ich, bei diesem großen Hin und Her. Und das muss es tatsächlich auch leisten. Politisches Denken an sich muss das leisten, im Großen und im Kleinen, im Gemeinwesen zu denken. Es gab einen kurzen Schlenker über die städtebauliche Utopie, die auch total interessant ist. Also wie bauen wir Utopie? Die muss ja irgendwie real werden. Und das war, glaube ich, auch unser Endpunkt, dass wir versuchen, etwas davon real werden zu lassen und die Frage, wie wir das können angesichts persönlicher und auch größerer Krisen.
Wow, ich bin beeindruckt mal wieder, dass du
was
das
du so alles gesagt hast.
Ja, nee, gar nicht, sondern was du so alles davon behalten hast.
Es reicht dir zuzuhören.
Ja, ich muss das nochmal neu hören, wenn ich das schneide und dann habe ich dann auch noch mehr verstanden als jetzt. Ich höre das ja immer zweimal, das ist das Schöne an der Sache. Du hast noch eine Literaturliste.
Richtig, da, ja, ich habe auch eine Songliste, aber auch eine Literaturliste. Hannah Arendt. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Comenius, das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens.
Das habe ich gelesen.
Ein Entwurf.
Das ist toll. Das
ist toll, ne? Eugen Fink, der Mensch als Fragment, woher das stammt mit den Grundphänomenen, die wir immer regeln müssen, auch in jeder Utopie. Dann der Artikel, aus dem ich zitiert habe, Matthias Grefrath, die Ideen sind da, doch wir sind noch nicht so weit. Ottfried Höffe hat sich mit Platons Politeia auseinandergesetzt, ein unglaublich dichter und guter Artikel, der heißt Vier Kapitel einer Wirkungsgeschichte der Politeia. Da geht es auch um die Unmöglichkeit, diese alten Entwürfe einfach zu aktualisieren. Gerade aufgrund der NS-Herrschaft, wie wir sie erlebt haben, geht das so nicht mehr und damit setzt er sich auseinander. Ein großer utopischer Entwurf ist der von Thomas Morus, den werden einige kennen, Utopia. Original heißt er De Optimo Rei Publicae Statu Deque Nova Insula Utopia. Es gibt noch zwei weitere, also die neue Insel ist Utopia, so, das ist so der eine große Entwurf und Platons Politeia natürlich auch, kann man auch immer lesen. Und dann gibt es einen schönen Sammelband, aus dem ich den Erich Mühsam zitiert habe, der Herausgeberband von Franz Sutter heißt No Future, Denkanstöße von und dann kommen alle so Camus, Arendt, bla bla, alle, sind wirklich nur kurze Denkanstöße. Marc Auger, Nichtorte, ist total interessant, weil er den humanistischen Ort vom Nichtort abgrenzt. Und da steht zwar nichts von Utopie, hat aber ganz viel damit zu tun. Und dann habe ich, glaube ich, aus zwei Dokumentationen erzählt. Die eine heißt Die Revolution der Selbstlosen, ist von 2016. Und eine heißt Zeit für Utopien, wir machen es anders, von 2018. Und du hattest auch noch ganz viel.
Ja, ich werde noch ein paar Podcasts verlinken, nämlich den ich eben gesagt habe, Billion Dollar Apes. Dann hattest du von Heimat und dem Heimatbegriff gesprochen und da hat eine Kollegin vom Deutschlandfunk eine fantastische Podcast-Serie gemacht zum Thema Heimat. Das war die Anne, die das gemacht hat. Ich muss mal gucken. Den finde ich auf jeden Fall. Sie ist auf sozusagen Heimatsuche gegangen. Was bedeutet ihr denn eigentlich der Begriff Heimat? Ich hoffe, der ist noch in der Audiothek, weil er war wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Dann hatte ich noch einen Podcast. Ja, unsere, also wir könnten Bleiberecht natürlich noch reinmachen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, hatten wir noch auf einen Podcast, eine Podcast-Folge referiert? Ich weiß es nicht.
Ja, auf die Resilienz, glaube ich.
Stimmt, auf die Resilienz. Siehst du, die Rita weiß das immer. Ich habe das schon wieder vergessen nach einer Stunde. genau, das werde ich alles noch verlinken. Das heißt, es gibt eine ganze Menge, das ihr auch in kurzer Form dann eben nochmal hören oder lesen könnt, das euch vielleicht auch ein bisschen gedanklich entführt und ablenkt, wenn ihr das gerade braucht. Das ist ja, ne, vielleicht diese gedankliche dieser Eskapismus, den man auch gerade braucht, haben wir, glaube ich, Utopie als Eskapismus.
Dafür gibt es ja dann auch die Songs.
Genau, und wir haben ja jetzt mittlerweile, auch wenn ihr Spotify nicht besonders mögt, möglicherweise, aber der eine oder die andere werden es vielleicht trotzdem benutzen, eine Song-Playlist auf Spotify, die Rita dankenswerterweise zusammenstellt. Und vielleicht magst du schon mal so ein, als Appetizer ein paar Songs nennen.
Den man jetzt direkt im Anschluss hört. So ein Kids, hurra, die Welt geht unter.
Ja, den finde ich auch ganz großartig. So, und dann muss ich euch noch sagen, wo ihr uns erreichen könnt, nämlich haben wir eine Website, www.wasdenkstdudenn.de, da könnt ihr uns Kommentare dalassen, ihr könnt uns per Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Steady-Seite, wenn ihr Lust habt, dürft ihr uns einen Euro im Monat spenden für einen Podcast im Monat beziehungsweise ein Jahresabo von 12 Euro abschließen. Falls ihr bei Steady ein Abo abgeschlossen habt und gerade denkt, weiß ich nicht, ob das noch so gut in meinen Finanzplan passt, hier die Erinnerung, ihr dürft es natürlich auch kündigen, ne? Also nicht, dass ihr irgendwo Abos rumliegen habt, von denen ihr denkt, das Geld brauche ich gerade woanders. Dann ist hier die Erinnerung, guckt doch mal nach, ob ihr uns abonniert habt und es vielleicht nicht mehr machen möchtet. Klingt irgendwie komisch, das zu sagen, aber ich glaube, also ich kenne das von mir, dass ich das manchmal vergesse, einfach Sachen nicht mehr benutze und dann das Abo gar nicht mehr brauche. So, wer den Podcast nicht mehr hört und trotzdem Abo hat, hat jetzt Pech gehabt, der kriegt diesen Hinweis nicht.
Ja. Das kommt davon,
so,
wenn man
das nicht. Genau, das kommt davon, wenn man uns nicht gut zuhört und bis zum Ende. So sieht es nämlich aus. Ich wollte noch irgendwas sagen, das habe ich aber dann jetzt.
Ich auch. Ich wollte meinen, diesmal besonders, eigentlich immer, aber besonders meinen GesprächspartnerInnen im Vorfeld danken, weil die mir zum Teil lustige, die ich gar nicht erwähnt habe und zum Teil auch ernsthafte Denkanstöße gegeben haben.
Oh, vielleicht können wir ja die eine oder den anderen auch mal einladen in diesen Podcast, wenn es denn geht.
Wenn sie erwachsen sind.
Wenn sie erwachsen sind. Ach, das sind noch gar nicht so große
Doch,
Menschen.
Doch, einer war groß.
Aber auch das ist ein schöner Hinweis, ne? Also, dass man sowas natürlich auch mit Kindern irgendwie mal besprechen kann.
Hab
oder
ich
mit
gemacht.
Jugendlichen.
War witzig.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also, das zum einen und genau, ich hoffe auf jeden Fall, ihr kommt gut durch die Zeit. Es gibt ja noch eine Podcast-Folge in diesem Jahr, im Dezember. Und vielleicht machen wir das wirklich mit Religiosität und Spiritualität.
Okay.
Das passt ja einfach gut dahin, oder?
Hast recht.
Müssen wir nicht über dieses komische Fest reden.
Alles klar.
Also, dann macht's gut, passt auf euch auf. Bis bald.
Tschüss.